ARD. Fußball, das sind volle Stadien, laute Gesänge und mitreißende Stimmung. Doch im Fall des FC Carl Zeiss Jena zeigt sich auch eine andere Seite. Da prägen Ultras nicht nur die Atmosphäre im Stadion, sondern sie üben erheblichen Druck aus. Darum geht es in der neuen Exactly-Reportage von Per vor der Wühlbecke. Die Machtgier der Ultras. Und wir können heute gemeinsam über diesen Film und Pers Recherche sprechen. Herzlich willkommen bei MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stefan und ich freue mich, dass Sie zuhören. Und hallo Per.
Hallo Esther, grüß dich.
Bist du eigentlich Fußballfan, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass du Fußballfan bist, denn du bist Sportreporter und mir steht das so ein bisschen weiter entfernt. Ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt. Wie sieht es bei dir aus?
Sportreporter würde ich gar nicht so stehen lassen als Berufsbezeichnung eigentlich, aber ich habe natürlich in meinem Leben auch als Sportreporter gearbeitet. Ich bin Fußballer von klein auf, habe also aktiv mein ganzes Leben Fußball gespielt, spiele auch heute noch und war auch 10 Jahre ungefähr, würde ich sagen, roundabout Sportreporter fürs Radio. Also habe extrem viele Fußballspiele gesehen und kommentiert und war in sehr vielen Stadien in Deutschland und in der ganzen Welt, auch bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Und insofern kenne ich mich da, glaube ich, schon ein bisschen aus. Sportreporter bin ich in dem Sinne jetzt nicht mehr, weil ich mich eigentlich ausschließlich in den letzten Jahren mit investigativen Themen befasse.
Und wie man sieht, geht das aber ja auch ganz gut zusammen, Investigatives und Sport. Das ist ja nicht nur Berichterstattung, der Verein hat gegen den Verein gespielt und das ist dabei rausgekommen. Ich war tatsächlich noch nicht so oft im Stadion wie du, tatsächlich nur einmal bei einem Länderspiel. Es war ein Freundschaftsspiel, Deutschland gegen Kamerun. Aber deswegen sind mir so die Begrifflichkeiten, die in deiner Doku aufkommen, auch eher so ein bisschen fremd. Und ich habe den Begriff Ultra schon gehört. Ich habe ein bisschen mehr einen Bezug zum Begriff Hooligans. Kannst du vielleicht noch mal erklären für allen, die es vielleicht ein bisschen ähnlich geht wie mir, was da der Unterschied ist?
Hooligans ist vielleicht deswegen geläufiger, weil der Begriff schon seit den 80er Jahren, sag ich mal, irgendwie kursiert. Und die Ultras sind ein neueres Phänomen. Und die Ultras haben die Hooligans im Stadion abgelöst, kann man so sagen. Vielleicht so ab Mitte der 90er Jahre, spätestens ab den 2000er Jahren. Die Hooligans stehen eigentlich fast ausschließlich für Gewalt. Im Stadion, um das Stadion herum, fachlich nennt man das Drittort-Auseinandersetzung, andere nennen das Acker-Matches. Man verabredet sich 20 gegen 20, 30 gegen 30. So ein Kampf dauert dann 1-2 Minuten und die liegen bleiben, haben verloren, sag ich jetzt mal sinngemäß. Das ist der Hooliganismus, der auch sehr stark, sag ich mal, politisch häufig, ein bisschen rechtslastig, vielleicht auch national, auch wenn natürlich in verschiedenen Szenen da auch Ausländer mit am Start sind. Also das Politische ist dann vielleicht auch gar nicht so das Entscheidende. Aber diese Szene, die auch, sag ich mal, das Stadion und den Stadionbesuch eher unattraktiv gemacht hat, ja, also man ist eher nicht ins Stadion gegangen, weil es eben da Hooligans gab, das ist mit den Ultras dann ganz anders geworden. Das ist eine Bewegung, die aus Italien kommt, die sich sehr dem Support, der Unterstützung, der Stimmung im Stadion verschrien hat, die sich auch gerade in den Anfangsjahren sehr abgetrennt haben von der Gewalttätigkeit der Hooligans. Also Ultras waren in den Anfangsjahren eigentlich gar nicht gewalttätig. Man kennt diese Choreografien, das ist ganz typisch, die sehr aufwendig sind. Pyrotechnik ist ein großes Thema, ein umstrittenes Thema, in der Ultraszene sehr beliebt. Rechtlich natürlich schwierig, weil es unter das Sprengstoffgesetz fällt. Und die Ultras sind jetzt eigentlich so seit 20 Jahren, grob gesagt, die führende Gruppe in den Stadien, die lauteste, die sichtbarste und auch die aktivste, weil sie durchaus auch sportpolitisch eben aktiv sind. Sie haben sich gegen Investoren, das war also das letzte Große, als der Investoreneinstieg da diskutiert wurde, haben sich ganz stark dagegen gewehrt, aber früher auch schon pro 15:30, also für Anstoßzeiten gegen die Zersplitterung, Zerfaserung von Spieltagen. Prinzipiell ist man eher gegen den Kommerz und ganz speziell auch gegen Investoren und man will den Fußball tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, so wie er immer war, so ein bisschen in Reinkultur.
Jetzt hast du dich in deinem Film ja sehr stark auf die Ultras in Jena konzentriert. Warum ausgerechnet Jena?
Also diese Recherche ist am Ende aus einer anderen Recherche entsprungen. Und zwar hat Jena ein neues Stadion bekommen. 60 Millionen Euro hat das gekostet. Das ist unfassbar viel, gerade für ein Regionalliga-Stadion. Trotzdem hat es in Jena weiterhin Ausschreitungen gegeben. Also sie hatten ein Sicherheitsproblem, obwohl sie ein neues Stadion haben. Und in der Regel, es sind ja Dutzende neue Stadien in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren gebaut worden. In der Regel ist es so, dass a, die Zuschauerzahl hochgeht und b, die Vorkommnisse eigentlich runtergehen. Die Sicherheitslage besser wird in den neuen Stadien. Und in Jena war das nicht der Fall. Das ist mir schon bei 1-2 Spielen aufgefallen. Und dann gab es eben das Spiel am 30. November 2024. Der FC Carl Zeiss gegen die BSG Chemie Leipzig, also ein Regionalligaspiel. Und da gab es sehr heftige Ausschreitungen und am Ende standen dann 79 Verletzte. Also das ist schon eine Dimension, die man nicht so häufig hat. Und da habe ich mich dann mit dem Thema befasst, eigentlich so ein bisschen Stadionsicherheit, und bin dann relativ schnell auch auf die Ultras gekommen. Und meine Gesprächspartner haben mir dann von dieser Situation geschildert in Jena, dass sie sich da eingeschüchtert fühlen. Manche haben von Angst gesprochen. Das hat mich sehr überrascht. Einige Gesprächspartner kenne ich persönlich schon eine Weile. Und dann habe ich das verfolgt, das Thema. Und dann haben sich immer mehr Leute dahingehend geäußert. Ich habe das dann auch gleich mit meinem Redaktionsleiter besprochen und habe gesagt, guck mal hier, da passiert was in Jena, das ist sehr ungewöhnlich. So hat sich die Recherche dann entwickelt eigentlich.
Ist das außergewöhnlich, wie die Ultras in Jena organisiert sind? Oder sieht man das so ähnlich auch in anderen Vereinen?
Das würde ich nicht sagen. Ich denke, die Organisation und auch der Organisationsgrad von Ultragruppierungen ist deutschlandweit relativ ähnlich. Grundlegend kann man sagen, die sind sehr gut und sehr straff organisiert. Das gilt auch für Jena. Ist auch meiner Meinung nach sehr pyramidenförmig von der Hierarchie organisiert, auch wenn es dann ein Direktivo gibt. Auch da lehnt man sich wieder an die italienischen Begriffe an. Also sowas wie eine Chefrunde, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Es gibt regionale Gruppen, die haben auch einzelne Chefs. Also insofern ist das schon sehr stark strukturiert und organisiert. Dann gibt es auch eine Nachwuchsorganisation, Harakiri heißt sie in dem Fall, hier bei den Ultras in Jena. Auch das haben fast alle anderen Standorte, dass man sich sozusagen über eine Nachwuchsorganisation empfehlen kann, um dann am Ende von den richtigen Ultras aufgenommen zu werden.
Bevor wir jetzt auf diese konkreten Vorwürfe kommen, muss man aber ja auch mal sagen, abgesehen von diesen Entwicklungen, sind Ultras, so habe ich dich verstanden, ja auch erstmal eine Gruppe, die sehr engagiert ist für ihren Verein. Das ist ja auch eigentlich was Gutes, oder? Also wenn Vereinsstrukturen nicht so glatt sind, wenn man da ganz gut reinkommt, wenn sich Menschen engagieren, die mit Herzblut dabei sind, das ist doch eigentlich was Tolles, oder nicht?
Das ist im Prinzip gut. Es gibt im Profifußball, also man muss vielleicht Profifußball und Bezirksliga-Fußball so ein bisschen trennen. Im Profifußball gibt es natürlich mehrere Stakeholder, sagt man da heutzutage. Also da gehören die Sponsoren natürlich dazu, da gehört, sag ich mal, Polizei und Sicherheit dazu. Da gehört meistens auch die Kommune dazu und natürlich auch die Fans und damit auch die Ultras. Und wenn die sich engagieren und mitbestimmen, und jetzt hat Deutschland ja als eines der wenigen, wahrscheinlich sogar das einzige Land, das ich kenne, eine 50+1-Regelung, die besagt, der Verein muss am Ende immer eine Stimme Mehrheit besitzen. Also ein Investor kann nie die Mehrheit über einen Profiverein übernehmen. Das ist besonders in Deutschland, dass auch das verteidigen die Ultras sehr stark, das finden die gut. Insofern ist auch Engagement gut, wenn es, ich sage jetzt mal ganz allgemein, in den demokratischen Rahmenbedingungen bleibt.
Du hast dazu auch mit Jonas Gabler gesprochen. Der ist Politikwissenschaftler und der forscht zu Fans und auch der findet Ultras gut. Wir können mal kurz reinhören.
Das Engagement von Ultras in Vereinen ist immer gut. Also das ist ja das, was beklagt wird von der jungen Generation, dass sie passiv ist, dass sie nur noch irgendwie vor TikTok rumhängt und dass sie sich nicht mehr engagiert. Und es wird gesagt, das Ehrenamt wird nicht mehr gemacht. Die Leute machen genau das. Das ist ja was Gutes. Also die machen genau das, was wir uns als Gesellschaft wünschen. Und insofern ist das erstmal positiv zu honorieren.
Du hast jetzt gerade aber auch schon angerissen, dass es in einem bestimmten Rahmen bleiben muss. Wo wurde dieser Rahmen in Jena denn jetzt überschritten?
Der Rahmen ist letztendlich demokratisch bzw. auch strafrechtlich. Teilweise liegen da die Dinge bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen. Es gibt auch andere, die mir von Bedrohungsszenarien schildern und sagen, das habe ich dem Verein aber transparent gemacht. Also die sind nicht nach Hause gegangen und sagen, Mist, jetzt bin ich bedroht worden, sondern das ist klar, das weiß auch jeder in und um den Verein. Da gibt es sozusagen ganz viele Szenarien und Einzelfälle. Insofern ist das eine Überschreitung meiner Einschätzung und meiner Recherche nach, eine Überschreitung des legitimen Einflussbereiches, die den Ultras für sich in Anspruch nehmen können.
Und diese Leute wollten vor der Kamera nicht mit dir sprechen oder warum sind die in der Doku nicht so präsent zu sehen? Also weil du schilderst immer von diesen Bedrohungsszenarien, aber man kriegt sie nicht so richtig zu fassen, habe ich das Gefühl in manchen
Stellen. Genau, man kriegt sie nicht zu sehen. Das ist immer schade für den Journalisten, das ist für mich auch schade, weil mir der Kronzeuge im Bild fehlt. Aber es sind eben mehrere Personen, die mir das geschildert haben. Und es sind natürlich auch mehrere Fälle, die bei der Staatsanwaltschaft liegen. Also es sind nicht nur Schilderungen, sondern es sind ganz konkrete Fälle, die bei der Staatsanwaltschaft liegen. Da ist ein junger Mann hinter dem Fanhaus zusammengeschlagen worden. Da kann ich Datum und Name und so könnte ich alles nennen. Ich muss den schützen. Der wollte auch nicht mit mir sprechen. Es gibt andere, die auch körperlich angegangen worden sind. Das habe ich selber gesehen. Die Folgen davon habe ich selber gesehen. Also es ist jetzt auch nicht nur, dass wir hier vom Hörensagen reden, sondern es ist eine Situation, die sich aus direkten Informationen aus erster Hand speist, dann eben aus Fakten von polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, einfach, dass diese Dinge vorliegen, dann Dokumente, die ich selber gesehen habe, also Schriftstücke, Mails, WhatsApps, die eben auch bei der Staatsanwaltschaft sind und dazu eben noch weitere Insider-Informationen von Leuten, die ganz nah, mehr kann ich das gar nicht sagen, die ganz nah dran sind und ich muss als Journalist diese Quellen schützen. Jetzt kann man sagen, gut, besser wäre es, wenn man diese Quellen sprechen, hören würde. Aber sie haben sich tatsächlich nicht getraut. Und in meiner journalistischen Karriere, die ja jetzt auch schon ein paar Jahre andauert, habe ich das in der Form auch noch nie erlebt, dass Gesprächspartner wirklich in einem Duktus sagen, es darf niemand erfahren, dass wir miteinander gesprochen haben. Wir haben uns da auch dann an verschiedenen Orten getroffen, die teilweise 100 Kilometer weg waren von Jena. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Weil die einfach Angst hatten. Ich habe eine Fangruppe angefragt, die nicht den Ultras dazugehört. Da habe ich dann eine Sprachnachricht bekommen, die sagen, Jena ist zu klein und das ist uns zu riskant. Und das Risiko, dass wir trotzdem irgendwie identifizierbar werden, das wollen wir nicht eingehen. Und insofern aus dieser Recherche habe ich dann gesagt, gut, darüber muss berichtet werden. Selbst wenn man den nicht optimalen Fall hat, dass man die Kronzeugen nicht sieht und hört.
Was daraus entstanden ist, ist, ich habe bei YouTube gesehen, dass dein Film da einen richtigen Shitstorm bekommen hat, weil die Leute sagen, dein Film sei zu einseitig. Du seist voreingenommen da reingegangen, du wärst da reingegangen mit der Vorstellung, dass die Ultras an allem Übel schuld sind, überspitze ich jetzt mal. Und der Tenor ist eigentlich, hey, es ist doch eigentlich cool, dass da so engagierte Leute sind, die sich in die Mitgliederversammlung einbringen und da was bewegen wollen.
Gut, also erstmal hat jeder das Recht, da einen eigenen Eindruck zu haben und Kritik ist da auch immer legitim, nehme ich auch immer gerne zur Kenntnis und nehme ich auch an, wenn es berechtigt ist. Also eine Voreingenommenheit gibt es tatsächlich nicht, also ich habe nichts gegen Ultras, sondern es ist, wie ich es am Anfang unseres Podcasts geschildert habe, wie ich dazu gekommen bin. Also es haben mir Quellen davon berichtet und dann war das wie so ein Domino-Prinzip. Dann habe ich den Nächsten gefragt, dann hat der das bestätigt, dann habe ich den Nächsten gefragt, dann wurden es immer mehr. Und insofern ist das keine These, mit der ich jetzt irgendwann mal losgelaufen bin, sondern das ist das Resultat einer aufbauenden Recherche. Vielleicht so ein bisschen zur Recherchetechnik. Man recherchiert immer von außen nach innen. Also das heißt, ich fange bei den am wenigsten Beteiligten an und sammle Informationen, 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 bis ich dann am Schluss eigentlich nach innen vordringe und mit den Hauptakteuren spreche, die auch in der Kritik stehen. Und so bin ich natürlich auch vorgegangen. Und die Hauptakteure sind die Ultras und auch der Verein. Und mit beiden hatte ich einen Gesprächskanal. Ich hatte auch mit den Ultras einen Gesprächskanal. Ich habe mich mit einem von ihnen, das kann man auch, glaube ich, sagen, mit Flori Zweigler, auf den kommen wir, glaube ich, später noch, in Jena getroffen. Wir haben 4 Stunden lang gesprochen. 4 Stunden, ich glaube, ich habe noch nie ein 4-stündiges Recherchegespräch geführt. Und es war auch ein gutes Gespräch, also angenehmer Typ, so auch reflektiert und hat auch oft gesagt, ja, kann ich verstehen, dass man das so sehen kann. Und ich habe ihm auch ganz klar gesagt, das ist ein Kritikpunkt, das würde ich fragen, ne? Wie kann es sein, dass du Geschäftsstellenleiter bist und gleichzeitig in der Führungsgruppe der Ultras über das Zukunftskonzept, über das Verhältnis zum Verein, über das Verhältnis zu Gewalt und so. Also es war ganz klar, was ich mit ihm hätte besprechen wollen. Und die Ansage von mir war, wenn ihr was sagt, dann baue ich das ein. So, dann haben die sich sozusagen beraten in ihrem wahrscheinlich Direktivo und dann kam die Absage. Muss ich zur Kenntnis nehmen, muss ich akzeptieren. Insofern kann man sich schwer über eine Einseitigkeit beklagen, wenn man sich nicht im Interview stellt. Ähnlich war das mit dem Verein.
Aber du hast mit Flori Zweigler gesprochen. Vielleicht kannst du ihn uns noch mal vorstellen. Wer ist Flori Zweigler?
Also das ist ein junger Mann, der gehört zu den Ultras seit einigen Jahren, wie er es mir geschildert hat. Und gehört da zur Entscheidungsebene, will ich mal sagen. Steht auch auf dem Zaun. Also das ist ganz klar. Es gibt immer nur so 1, 2, 3 Leute, die überhaupt auf dem Zaun stehen. Also für die, die das nicht kennen, die haben dann ein Megafon in der Hand und die geben die Sprechchöre vor oder koordinieren, was auch immer in der Kurve passiert. Also das sind so die zentralen Leute, auf die eben auch dann in so einer Kurve wie Jena 800 bis 1000 Leute dann reagieren. Und er ist sozusagen in die Geschäftsstelle gekommen, weil der Verein jemanden gesucht hat, der so, ich sag jetzt mal, Mitgliederbetreuung mit übernimmt. Und das hat er damals gemacht, hat das offensichtlich sehr gut gemacht. Und dann ist er dann im letzten Sommer, Juni 2024, befördert worden zum stellvertretenden Geschäftsstellenleiter. Gehört also zur Führungsebene, hat entsprechende Zugänge zu Informationen, zu Beratungen, zu allem, was den Verein betrifft. Und er ist eben gleichzeitig führendes Mitglied der Ultras und steht da als Vorsänger auf dem Zaun.
Und warum ist das problematisch? Also man könnte ja auch hier sagen, ist doch gut, offensichtlich ein sehr engagierter Typ.
Also die Ultras haben natürlich ihre eigenen Regeln und ihre eigenen Codes und wollen nicht immer dasselbe wie der Verein. Und da gibt es auch Sicherheitskonzeptionen, die vielleicht die Ultras betreffen und die Kurve betreffen. Dann ist es halt total schwierig. Sagt man dann, Flori, geh doch mal eben Brötchen holen. Wir müssen jetzt in der nächsten Sitzung die Sicherheitskonzeption über die Ultras besprechen. Das darfst du nicht hören. Das geht natürlich nicht. Ja. Also das ist ein Interessens- und Loyalitätskonflikt. Und die Frage, die man eigentlich stellen müsste und die ich Flori Zweigler gerne persönlich gestellt hätte, wem bist du denn loyal gegenüber? Deiner Ultragruppe oder dem Verein? Fände ich eine sehr spannende Frage. Ist nicht beantwortet worden.
Da konntet ihr auch in eurem Vorgespräch nicht drüber sprechen.
Naja, sag ich mal so, es gibt so für ein Vorgespräch auch Dinge. Ich mache das so, dass ich nicht die Fragen, die ich tatsächlich in dem finalen Interview stelle, vorher schon mal stelle. Ja, also wir reden über Themenkomplexe, wir reden über Zusammenhänge und ich sage, thematisch würde ich über deine Doppelrolle sprechen. Ich sage aber nicht die Frage, die ich dir stelle, wie gehst du damit um? Ne? Also das machen aber wahrscheinlich fast alle Kollegen so.
Was macht denn diese Ultrakultur, wie sie in Jena herrscht, mit anderen Fans im Stadion? Wie verändert das die Stimmung?
Buh, da, schwer zu sagen. Also ich kann das jetzt beobachten. Die stehen ja in der Südkurve, ne? Und zum Beispiel die Nordkurve, da kommen wir vielleicht noch drauf, wo die Ultras ja ursprünglich mal im Rahmen des Stadionneubaus hinziehen sollten. Die Nordkurve ist auch sehr gut besucht und da ist auch eine Fanszene gewachsen. Die ist aber explizit keine Ultraszene. Also eine Ultraszene definiert sich eben auch dadurch, dass sie ganz klar auf ihren Vorsänger hört und auch das macht, was der sagt. Manche sagen, das nervt auch total, das hat gar nichts mehr mit dem Spielverlauf zu tun, die feiern sich eigentlich selber und die ganzen Fahnen, ich sehe ja nur die Hälfte, ich überspitze jetzt so ein bisschen. Und in der Nordkurve stehen auch Fanclubs und auch Fans und die machen auch gute Stimmung. Und wie die jetzt zueinander stehen, ich würde nicht sagen, dass die verfeindet sind, ich würde auch nicht sagen, dass die befreundet sind. Also das sind einfach zwei andere Umlaufbahnen, es sind zwei andere Fanarten. Und das ist ja auch ein Kritik, der so ganz, sag ich mal, global an Ultrabewegungen geht, dass sie auch vereinnahmen, dass sie sagen, wir stehen für die Zuschauer, wir stehen für die Fans. Das sehe ich nicht so. Also mein Eindruck ist tatsächlich häufiger, dass sie für die Ultragruppierung und die Ultraregeln stehen und die auch durchsetzen wollen und dass ihnen sozusagen die Gegengerade oder die andere Kurve verhältnismäßig egal ist. Persönlicher Eindruck.
Dann jetzt mal abgesehen von der Stimmung im Stadion selbst, sagst du, dass die Ultras auch sehr engagiert sind, in Mitgliederversammlungen da Einfluss nehmen. Wie sieht das konkret aus?
Also in der Mitgliederversammlung ist es eben so, dass das eine Präsenzveranstaltung ist. Die wird einmal im Jahr abgehalten. In Jena ist das meistens im Winter. Und da kommen dann so 300-400 Leute. Der Verein FC Carl Zeiss Jena ist stark gestiegen. Bei den Mitgliederzahlen sind, glaube ich, so jetzt bei 5.600. Also kann man sich so ein bisschen ausrechnen, wie viel 300 bis 400 dann im Anteil davon sind. Und die Ultras sind in der Regel alle Vereinsmitglieder. Das wird erwartet, weil die auch mitgestalten und mitbestimmen wollen. Haben wir ja schon drüber geredet, was in Ordnung ist. Und die kommen auch zu diesen Mitgliederversammlungen. Und früher, ich war tatsächlich auch früher schon bei Mitgliederversammlungen, zum Beispiel als es um den Einstieg des Investors du Châtelet ging. Also ich war da wirklich schon öfter. Das ist also ein Phänomen der letzten Jahre, dass die Ultras da so präsent sind und am Ende auch die zahlenmäßige Überzahl haben, was zur Folge hat, dass sie jede Abstimmung gewinnen. Kann man jetzt sagen, ist ein demokratischer Vorgang. Es bleibt dabei, es ist eine kleinere Gruppe, die durch ihren starken Organisationsgrad diese demokratischen Regeln nutzt. Darüber ist sehr viel Streit entbrannt. Ich finde das prinzipiell erstmal okay, aber ich habe auch einen Experten gefragt. Also ist es im Vereinsrecht, in dieser Grundidee von Mitglieder nehmen teil, auch an der Gestaltung ihres Vereins, dass eine Gruppe im Gegensatz zu den eher so verstreuten und nicht organisierten Mitgliedern eben einen vielleicht überproportionalen Einfluss hat. Die Frage habe ich an einen Experten gegeben, an Professor Rainer Czerkey, und ich glaube, das können wir uns auch mal anhören, ne?
Am Ende soll aber auch so eine Mitgliederversammlung die demokratischen Grundprinzipien des Vereins auch widerspiegeln. Das heißt, es sollte aus meiner Sicht vermieden werden, dass Partikularinteressen etwa von Ultragruppen oder von anderen Gruppen dort alleine, weil die präsent sind und die anderen eben nicht präsent sind, Vorrang haben. Und hinzu kommt, dass es nach meiner Wahrnehmung durchaus so sein kann, dass es Mitglieder, die vielleicht nicht Ultragruppierungen oder den Gruppierungen angehören, abschrecken könnte, vor Ort auch anwesend zu sein, weil da vielleicht auch ein gewisser Druck ausgeübt werden kann.
Ja gut, wenn er das so sagt, aber mal jetzt nochmal andersrum gefragt. Das ist doch eigentlich normal, dass es in Vereinen immer Leute gibt, die sich mehr reinhängen als andere. Es gibt immer Karteileichen, es gibt welche, die Mitgliedsbeitrag zahlen. So ohne die würde der Verein ja auch nicht funktionieren. Also ich kenne das auch aus anderen Kontexten. Man braucht diese Leute ja auch, die vielleicht nicht zu jeder Mitgliederversammlung kommen, aber trotzdem da ihren Mitgliedsbeitrag zahlen und trotzdem dabei sind irgendwo. Also das ist ja normal in so einer großen Gruppe, 5000 Leute.
Genau, also mein Punkt, also mir ging es tatsächlich auch erstmal in dem Bereich darum zu sagen, wie sie ihren Einfluss aufgebaut haben. Ich sage nicht, dass dieser Einfluss illegitim ist. Ich würde durchaus diskutieren wollen, ob er überproportional ist und damit, dass sie sozusagen mit ihrem Organisationsgrad da eben Dinge durchsetzen. Und jetzt muss man so ein bisschen ins Vereinsrecht gehen. Ja? In den meisten Satzungen, auch beim FC Carl Zeiss, steht, die Mitgliederversammlung ist dafür da, grundlegende Entscheidungen des Vereins zu entscheiden, ja? Also Richtungsentscheidungen. Viele Dinge gehören da natürlich nicht dazu. Und in Jena ist mir einfach aufgefallen, dass dann sozusagen Ultrathemen, zum Beispiel die Legalisierung oder der Kampf gegen die Pyrostrafen, das ist ein ganz klassisches Ultrathema, das ist in der Mitgliederversammlung eingebracht worden und abgestimmt worden, und damit muss der Verein sich jetzt dagegen aussprechen. Ob er das tatsächlich müsste oder ob er sagt, hu, das ist jetzt gar keine fundamentale Richtungsentscheidung, das ist gar nichts, was die Mitgliederversammlung eigentlich bestimmen muss, geht dann tatsächlich auch ins Vereinsrecht und ist auch gar nicht so der entscheidende Punkt, sondern mir geht es darum, dass mehr Ultrathemen offensichtlich auch durchgesetzt werden, als jetzt andere Gruppierungen ihre Themen da durchbringen. Und es ist auch, wie gesagt, die Kritik, das ist mir gar nicht so das Entscheidende, sondern es ist eigentlich nur ein Beispiel, wie sie über eine Säule, nämlich über die Mitgliederbestimmung, zu Macht kommen. Und ich sage nicht, dass die illegitim ist. Ich wiederhole mich da so ein bisschen. Es geht um die, vielleicht ist es überproportional, vielleicht ist es auch nicht im Sinne des Vereinsrechts. Das kann ich aber nicht so entscheiden. Das hat ja der Professor Czerkey ganz gut gesagt. Und was ich auch wichtig finde, ganz kurz noch, weil Czerkey ja auch sagt, bei dieser, vielleicht fühlen sich da manche abgeschreckt, weil da häufig auch eben offen abgestimmt wird. Und das war ja ein weiterer Punkt, wo ich dann gesagt habe, man kann ja heutzutage solche Dinge digital abhalten. Und auch da habe ich im Film dann anhand eines Banners, ich hatte zwei Fotos von zwei verschiedenen Bannern, wo die Ultras ganz klar sagen, Mitgliederversammlung niemals digital. Und die sagen nicht, oh, mit digitale Mitgliederversammlung wäre ja total super, weil wir dann alle Mitglieder im demokratischen Prozess einbinden könnten. Aber leider ist es halt sehr teuer und aufwendig. Das sagen sie nicht, sondern sie sagen Mitgliederversammlung niemals digital. Und jetzt könnte man den Rückschluss ziehen, sie wollen die Konstellation so, wie sie ist, wo sie einen ganz klaren Einfluss sicher haben, das wollen sie beibehalten. Ist jetzt nicht so fernliegend.
Du hast eben schon mal angerissen, es gibt dieses niegelnagelneue Stadion. Der Verein, die Polizei, auch die Stadt, die versuchen da irgendwie Ruhe in dieses neue, schöne Stadion reinzubringen. Wieso gelingt das nicht?
Also das Stadion ist erstmal in Ordnung. Es ist ein gutes, schönes, neues Stadion. Das Stadion ist nicht schuld. Es geht darum, wo stehen die Fankurven? Und im alten Ernst-Abbe-Sportfeld, also bevor es neu gebaut wurde, standen die auch schon beide in der Südkurve und es gab häufig einfach Ärger. Da standen die noch näher beisammen, also ich sage immer Wurfentfernung oder mal schnell über den Zaun gehüpft und rübergerannt und weiß der Geier eine Fahne geklaut oder was man da macht. Und deswegen hat man eigentlich gesagt, okay, im neuen Stadion muss das anders sein, da müssen wir die Kurven trennen. Das ist auch so konzipiert und geplant worden und über viele, viele Jahre, deswegen würde ich das gar nicht so breit auswalzen wollen, ganz verkürzt gesagt, hat die Polizei gesagt, der Zuweg der Gästefans über die Saaleseite, über die Brücke, der ist am leichtesten zu handeln, sicherheitstechnisch, um die Fanwege zu trennen. Deswegen müssen die Ultras aus der Südkurve in die Nordkurve. So ist die Planung für dieses Stadion und so ist es praktisch auch festgeschrieben gewesen. Das gefällt den Ultras natürlich nicht, weil sie gerne da geblieben wären. Und daraus ist eine jahrelange Auseinandersetzung erwachsen mit Unterschriftensammlungen und alternativen Sicherheitskonzepten. Man hatte also wirklich vieles versucht, weil die Ultras da unbedingt bleiben wollten. Der Stadtrat hat dann 2018 gesagt, nein, es ist so konzipiert, es bleibt so, wie es ist. Und dann kam die vielleicht überraschende Wendung, das war, glaube ich, 2022, also da war das Stadion noch nicht fertig. Und da hat dann tatsächlich Polizei, Stadt und Verein gesagt, okay, wir geben diesem Wunsch der Ultras nach, wir lassen die in die Südkurve. Da wurden dann große Schriftstücke aufgesetzt, die habe ich alle vorliegen in meiner Recherche, wo auch drin steht, wie toll das alles ist und dass man da weniger Sicherheit braucht und das Verhältnis zur Zivilgesellschaft, heißt es, glaube ich, müsste man nachlesen, dass das Verhältnis da überhaupt verbessert wird. Und wenn es nicht klappen würde, dann würden sie natürlich auch die Kurve räumen. Das war sozusagen der Deal, auf den man sich eingelassen hat. Aus heutiger Sicht ein bisschen naiv, wenn ich das einschätzen darf, ja, aus meiner Sicht von Verein, Polizei und Stadt, zu denken, wenn die da einmal stehen, verlassen die diese Kurve wieder. Und das ist jetzt sozusagen das Problem, was wir haben. Wir haben diese beiden Fankurven, die sind beide in der Südkurve. Dazwischen sind 30, 40 Meter leer, was auch immer mal ganz nebenbei auch blöd aussieht, wenn immer hinterm Tor leer ist. Und es hat jetzt mindestens dreimal, viermal, würde ich sogar sagen, Ausschreitungen gegeben mit Spielunterbrechungen, teilweise mit eben diesen Verletzten, mit 79 Verletzten, weil die aufgrund der Nähe überhaupt aufeinandertreffen können. Also man muss sich einfach vorstellen, wenn die einen im Süden und die anderen im Norden stehen, dann sind das über 100 Meter Abstand. Da kann keiner eine Fackel werfen, da kann auch keiner rüberrennen. Dann würde man das total trennen. Mir persönlich ist das völlig egal, welche Gruppe in welcher Kurve steht. Von mir aus könnten die auch in der Südkurve bleiben. Aber die anderen, so sagt es zumindest die Polizei, können nicht in den Norden, weil sich dann die Fanwege kreuzen würden. Also wie gesagt, ganz komplex, können wir hier auch gar nicht so aufschlüsseln. Aber das ist so die grobe Argumentation. Also es würden sich Gäste und Heimfans sozusagen im Stadioninnenbereich kreuzen. Und das will man nicht. Und das ist letztendlich die schwierige Situation, die wir da im Stadion haben.
Vielleicht ein bisschen naiv aus meiner Nicht-Fußball-Fan-Perspektive. In Dresden haben sie auch ein neues Stadion gebaut. Die Fans sind einfach umgezogen, gar kein Problem. Wieso ist so ein Umzug so ein Riesending?
Also Esther, das ist mein Lieblingsbeispiel, was du jetzt genannt hast, weil das Beispiel Dresden, das ist der K-Block, so heißen die. Der K-Block war früher, also nicht in der Badkurve, wo sie jetzt stehen, also praktisch so seitlich in der Kurve, also in der Ecke eher. Und dann kam dieses neue Stadion. Der einzige Kompromiss, den man da gemacht hat, ist, haben gesagt, wir benennen jetzt die Blöcke um, sodass der K-Block auch jetzt hinter dem Tor ist. Das Resultat ist, dass die gesamte aktive Fanszene in Dresden in dieser Kurve steht. Ich meine, das wären 9000 Leute. Mega imposant. Eine der Kurven in Ostdeutschland, was so Stimmung und alles drum und dran angeht. Und ist ein totaler Gewinn, meiner Meinung nach. Ja, und dann frage ich mich, in Jena reibt man sich auf über Jahre und kämpft und sammelt Geld und gibt da unfassbar viel Energie rein. Und andere Szenen, die Dresdner Szene ist jetzt auch jetzt nicht so als liebe Jungen-Szene verschrien, ja. Andere Szenen machen das. Also das gibt's schon, in Jena eben nicht.
Jetzt hat ja in diesem Jahr die Stadt über 50 Hausverbote ausgesprochen an die Jena-Fans. Hat das was gebracht? Ist da jetzt ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt?
Also ich kann jetzt sagen, es hat seitdem keine Ausschreitungen mehr gegeben. Allerdings hat es auch keine Risiko- oder Hochrisikospiele gegeben, wo man sowas sozusagen dann testen könnte. Das hat natürlich einen großen intensiven Protest ausgelöst in der Fanszene. Also erstmal finden die Ultras natürlich Stadionverbote prinzipiell nicht gut. Ja, also auch als Mittel finden sie es nicht gut. Und wenn für jemanden das Stadion und das Fußballspiel das Wichtigste im Leben ist, dann ist natürlich ein Aussperren davon für diese Person subjektiv dann eine unfassbar harte Strafe. Deswegen finden die das nicht gut. Deswegen gibt es auch wenig in Jena, ehrlich gesagt. Aber das ist nur Randbemerkung. Also es hat sich natürlich im Prinzip die Situation verschlechtert, weil dieser Konflikt jetzt ausgetragen wird. Es gibt jetzt einen Konflikt zwischen Stadt und Ultras bzw. Verein. Und auch da ist jetzt wieder schwierig für die, die nicht so tief drin sind. Normalerweise werden Stadionverbote vom Verein ausgesprochen. Ja, in diesem Fall ist es kein Stadionverbot, sondern ein Hausverbot, was die Stadt ausgesprochen hat. Das ist also erstmal prinzipiell ungewöhnlich. Und die Stadt hat so ein bisschen argumentiert, sinngemäß, ist auch im Film zu sehen, wenn der Verein das nicht macht, müssen wir das machen, weil die Fakten liegen bei der Staatsanwaltschaft und wir müssen die Sicherheit garantieren, wir müssen da reagieren. Das ist die Sichtweise der Stadt. Dann ist jetzt sozusagen ein juristischer Streit entbrannt, ob die das überhaupt dürfen. Also ob die Stadt überhaupt das Hausrecht hat, weil sie ja für die Spiele das vermietet an den FC Carl Zeiss. Und da gibt es jetzt ganz aktuell eine Entscheidung des Amtsgerichtes in Jena. Und da hat der Vorsänger, der Chef der Jena Ultras, Toni Schley, den ich im Film auch vorstelle, der wollte sozusagen eine einstweilige Verfügung erreichen, damit er wieder ins Stadion kann. Und das hat das Amtsgericht jetzt abgelehnt, also offiziell. Allerdings haben sie das tatsächlich nur abgelehnt und keine Begründung geliefert. Das heißt, die schriftliche Begründung kommt erst noch. Das heißt, jetzt, wo wir hier aufzeichnen, kann ich darauf gar keinen Bezug nehmen. Ich kann nur sagen, dass der Stadt Recht gegeben wurde und dieser Antrag des Kapos abgewiesen worden ist.
Müssen wir also weiter abwarten noch.
Ja, genau.
Ich fand es noch sehr interessant, welche Rolle der Spieler Kai Seidemann spielt. Er war vorher bei Erfurt, war ein Publikumsliebling, hat sich da auch mal negativ über Jena geäußert und ist dann gewechselt zu Jena. Und der wird gerade auch von den Ultras bis heute eigentlich ausgegrenzt. Kann man da nicht einfach sagen, ja gut, jetzt macht er halt für uns hier die Tore und also ist vielleicht auch wieder für mich als Fußballunwissende sehr seltsam zu sagen, ja okay, der Muster halt vorher war Erfurt, jetzt ist er aber hier und solange der für uns die Tore macht, sind wir fein damit.
Also das ist, glaube ich, auch wieder nur aus der Ultralogik heraus zu verstehen, dass sie sagen, der muss irgendwo auf sozialen Netzwerken, ich habe das auch nicht mehr gefunden, wahrscheinlich ist auch gelöscht, muss ja mal Jena schlecht gemacht haben, für alle, die sich nicht für Fußball interessieren. Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena sind die Erzrivalen, ne? Also in Thüringen, also das ist die größte Feindschaft, die es gibt. Und wenn dann ein Spieler sozusagen sich über den anderen Verein in irgendeiner Form negativ äußert, schlägt das Wellen. So. Es sind aber auch, mit Kai Seidemann ist zum Beispiel Erik Weinhauer gewechselt, auch von Erfurt nach Jena. Ne? Also das geht schon. Und das ist für mich auch ein Beispiel für Übergriffigkeit. Also sie mischen sich dann in den sportlichen Bereich ein. Und ganz konkret in dem Fall ist dann dieser Toni Schley, der Kapo, als die Unterschrift anstand, ins Büro des damaligen Sportdirektors gegangen und hat gesagt, das könnt ihr nicht machen. Also das war wohl der Wortlaut, das könnt ihr nicht machen. Also der Kapo der Ultras geht zum Sportdirektor und sagt, ihr könnt diese sportliche Entscheidung nicht machen. Das ist für mich halt ein ganz klares Zeichen von Übergriffigkeit. Und ich habe natürlich mit dem Stefan Böger, das ist der Sportdirektor, der jetzt auch entlassen ist mittlerweile, auch geredet und war immer die Frage, fühlte der sich da bedroht? Er hat dann bei mir am Telefon gesagt, er war erschreckt und überrascht, was auch nicht so gut ist. Also, so, und dann ist ja auch noch die Wahl der Mittel, ne, dass dann sozusagen Graffitis gegenüber vom Stadion an die Wand geschmiert werden, Seidemann verpisst dich. Und dann eben diese Maßnahme, dass man sagt, dieser Spieler darf nach dem Spielende nicht in die Ultrakurve zum Feiern kommen. Auch das allein, dass die Ultras das der Mannschaft mitgeben können. Also die Mannschaft darf nicht überall feiern und es darf auch nicht jeder überall feiern. Ich habe mir nochmal im Vorfeld von unserer Aufzeichnung hier den Bild-Zeitungsartikel damals, weil der nämlich wirklich sehr gut war, von dem Spiel gegen Chemnitz. Das ist so überschrieben, FC Carl Zeiss lässt die Ultras abblitzen. Weil damals nämlich die Mannschaft gesagt hat, wir machen da nicht mit. Also wir sind ja eine Mannschaft, wir gehören ja zusammen. Und es kann nicht sein, dass einer von uns ausgeschlossen wird. Da gab es also sozusagen einen Widerstand in der Mannschaft, die ist dann auch abgedreht, die ist dann sozusagen nicht in die Kurve gegangen, wollte dann nicht feiern. Und dann passiert eigentlich das, ja, absolut fast meiner Meinung nach auch einmalige, ungewöhnliche. Dann hat der Geschäftsführer, Patrick Widera, der Geschäftsführer des Vereins, hat dann per Dienstanweisung dem Spieler Kai Seidemann verboten, nach dem Spiel in die Kurve zum Feiern zu gehen. Also sozusagen der Wunsch der Ultras, wir wollen den dann nicht, ist von seinem Arbeitgeber, dem Verein, mit einer Dienstanweisung umgesetzt worden. Kenne ich so nicht im Profifußball in Deutschland.
Könnte man aber auch sagen, ist vielleicht auch deeskalierend, oder?
Naja, ist immer die Frage, ob man da nicht vielleicht einen Rücken durchdrücken muss und sagen, wer macht hier die Regeln? Also deeskalierend vielleicht, andersrum interpretiert, würde ich sagen, einknicken vor der Macht der Ultras. Also pragmatisch, würde ich dir recht geben, pragmatisch war das möglicherweise, aber es ist natürlich ein fatales Signal. Also wir können unsere eigene Sichtweise und unsere Haltung nicht durchsetzen im Stadion. Und dann müssen wir sozusagen eine Dienstanweisung rausgeben, damit wir da Ruhe haben. Ne?
Jetzt mal aus der Perspektive des Vereins gefragt. Das klingt für mich alles sehr verfahren. Wie kritisch ist denn diese Situation gerade?
Die Situation ist äußerst kritisch, weil natürlich Profifußball nur in diesem Zusammenspiel funktioniert, was ich ganz am Anfang unseres Podcasts schon gesagt habe. Also es gehört der Sport und die sportliche Planung, die finanzielle Planung mit Sponsoren, dann die Stadt mit der Infrastruktur und dem Stadion. Und da sind also viele Player, Sicherheitsorganisationen, Polizei und so, die müssen alle zusammenspielen. Und im Moment ist das also so derart zerstritten und, wie du richtig sagst, verfahren. Also da laufen auch der Sicherheitsbürgermeister, der Polizeichef, auch der Chef der Stadionbetriebsgesellschaft. Die haben alle den Flori Zweigler, von dem wir besprochen haben, den haben die verklagt wegen Beleidigung. Ich weiß nicht, ob wir das hier sagen dürfen. Warum seid ihr Wichser so scheiße? Das hat er angestimmt auf dem Zaun. Und dann haben da 800 Leute das mitgesungen. Also das ist so ein bisschen die Situation. Und ich bleibe dabei, das kann existenzbedrohend sein, wenn neue Sponsoren nicht dazukommen, wenn bestehende Sponsoren abspringen, wenn die Stadt und die Polizei, zum Beispiel, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, die Sicherheitsgarantien für das Stadion, da gibt es also ein Dokument, das muss der Stadionbesitzer unterschreiben und sagen, das Stadion erfüllt alle Sicherheitskriterien. Das hat die Stadt Jena Stand jetzt nicht unterschrieben. Das heißt, für die dritte Liga braucht man dieses Dokument. Also könnte der FC Carl Zeiss, wenn er in die dritte Liga aufsteigt, nicht in diesem nagelneuen Stadion spielen. Also diese ganze Sache ist dramatisch und wird davon abhängen, meine ich auch, wie die Ultras sich verhalten. Im Moment ist es so, wir haben ja viel vom Klima der Angst gesprochen und auch, dass ich den Kronzeugen da nicht präsentieren konnte. Aber natürlich ist es belegbar. Also es sind zum Beispiel jetzt Aufkleber aufgetaucht mit Gesichtern vom Sicherheitsbürgermeister, vom Stadionbetriebsmanager, vom Polizeichef. Die sind gestickert worden überall in der Stadt mit Persona non grata. Also auch das ist eine Einschüchterung. Eine andere Geschichte, die man in dem Zusammenhang erzählen muss. Ben Koppe, der eben diese Hausverbote ausgesprochen hat, nach einer, ich glaube, es war eine Stadtratssitzung an einem Montag, geht danach was essen in einen Imbiss mit einem Kollegen. Da sitzen Ultras. Die erkennen den natürlich, fangen an zu telefonieren, es kommen 3 Ultras, 4, 5, die setzen sich daneben, die setzen sich dahinter, es kommen immer mehr, bis am Ende 50 Ultras vor diesem Imbiss sind. Es kommt auch ein führendes Mitglied, was alle abklatscht und so. Und dann sitzt da drin der Sicherheitsbürgermeister und ruft die Polizei, weil er sich bedroht fühlt. Tatsächlich kommt da eine Polizeistreife. Und dass das Ganze jetzt nicht Zufall war oder die wegen der billigen Pizza da waren, sieht man allein daran, dass dann einer aus dieser Gruppe sich löst, zu dem Sicherheitsbürgermeister hingegangen ist und gesagt hat, du kannst jetzt gehen, die Polizei ist da. Da ist nichts passiert. Aber wenn jemand wissen will, wie sieht Klima der Angst aus, dann sage ich, genau so sieht Klima der Angst aus. Und ist auch keine Lappalie. Also die Polizei wertet das als Bedrohung von Mandatsträgern. Das ist also zum Staatsschutz jetzt schon gegangen. Also insofern, da kann, wenn man weiter eskaliert, und im Moment scheint sich diese Eskalationsspirale weiterzudrehen, und wenn man da weiter dran dreht, kann die ganze Situation vollkommen außer Kontrolle geraten.
Und wie kommt man da wieder raus? Vielleicht also aus Perspektive des Vereins, aus Perspektive der Ultras, gibt es irgendeine Lösung?
Also ich sehe eigentlich nur 2 Lösungen. Also entweder man findet einen Kompromiss, man rüstet ab, man rudert zurück. Jeder geht einen Schritt zurück und das gilt für die Ultras ja auch. Deren Slogan ist ja immer unbeugsam und unverkäuflich. Und wenn sie halt weiterhin so unbeugsam sind, wie sie sich da präsentieren, wird es halt schwierig. Also das heißt, entweder abrüsten, zurückrudern, Kompromisse suchen. Oder, was auch eine Variante wäre, also dann Ultras geht weiter nach vorne. Wir haben im Winter, wird der Aufsichtsrat neu gewählt, da wird ein neues Präsidium, gibt es einen neuen Präsidenten. Dann geht vor und sagt so, wir sind hier wirklich ein Ultra-Verein, wir sind ein Verein, wo wir hier das Sagen und die Macht haben. Und wenn das alle gut finden und wenn da alle zustimmen und wenn die Sponsoren sagen, jo, gehen wir alles mit, dann kann das auch so sein. Was natürlich nie sein kann, ist Einschüchterungen, Drohungen und Nötigungen, all diese Sachen. Die sind logischerweise No-Gos.
Per von der Wühlbecke, vielen Dank.
Ja, gerne.
Wenn Sie jetzt noch mehr erfahren wollen, das Exactly finden Sie im Netz unter Die Machtgier der Ultras, zum Beispiel in der ARD-Mediathek. Und wenn Sie mehr über die Recherchen aus den Investigativredaktionen im MDR erfahren wollen, dann abonnieren Sie den Podcast gerne in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns übrigens auch immer sehr über Feedback oder Themenvorschläge. Zum Beispiel auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Da gibt es meistens so kleine Kommentarfelder, in die Sie Feedback eintragen können. Oder auch per Mail an investigativ@mdr.de. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Machen Sie es gut und bleiben Sie hoffnungsvoll.